So, Tabera.
Ja, schön.
Jetzt bist du zu sehen.
Also in der Vorbereitung für dieses Wort heute hatte ich total viel Freude. Elia und ich haben an einem Morgen diese Woche beim gemeinsamen Frühstück so ein bisschen in der Vergangenheit geschwelgt und haben uns überlegt, wo ist uns schon überall Gott begegnet, wie war der Anfang. Wir haben uns an die Anfänge erinnert und waren sehr aufgebaut, einfach bei diesen Erinnerungen, die uns da kamen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemerkt habt, wenn man, also Gerüche kann man sich sehr gut behalten. Sie wecken Erinnerungen an alles, was in diesem Geruch, mit diesem Geruch verbunden war. Behalte das mal im Gedächtnis, weil wir werden von Geruch und Aroma noch mehr hören. So, mein Thema heute ist nicht von dieser Welt, das Reich Gottes. Und einer der wichtigsten, finde ich, Verse, die wir eigentlich alle auswendig lernen sollten, sind in Kolosser 1, 13 und 14. Ich lese es mal vor. Gott hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Also das sollten wir festhalten als Basis bei allen weiteren Überlegungen um dieses Thema. Das Reich Gottes ist das Reich des Sohnes seiner Liebe. Und das Reich Gottes, im Reich Gottes sind wir errettet aus der Herrschaft der Finsternis und haben die Erlösung, das heißt, wir sind erkauft durch das Blut Jesu und wir haben Vergebung der Sünden. Also das Reich Gottes ist der Ort, wo wir zu Hause sind. Und das ist unsere Wohnung. Es ist der Platz, wo wir hingehören. Es ist unsere Zukunft, obwohl wir jetzt schon oder wobei wir jetzt schon im Reich Gottes leben, aber wir gehen auch drauf zu, es wird noch mehr offenbar. Aber es ist keine sichtbare Geschichte, ja? Noch nicht. Und es ist eine rein geistliche Ortschaft, nicht von dieser Welt. Und das bedeutet, wir können das Reich Gottes in dieser Welt nicht einrichten. Was bedeutet das? Also wir können sichtbare Plätze nicht Reich Gottes nennen. Zum Beispiel haben Menschen in der Kirchengeschichte immer wieder versucht, Orte zu heiligen Orten zu machen. Kirchen, Kathedralen, Gemeinderäume, Wohnzimmer, Plätze, die heiliger sein sollten als andere Orte. Aber was sagt Jesus dazu? Und mir kamen diese Verse aus Markus 13, 1 und 2. Als Jesus aus dem Tempel heraustrat, sagte einer seiner Jünger zu ihm: Lehrer, sieh, was für Steine und was für ein Gebäude. Und Jesus sprach zu ihm: Siehst du diese großen Gebäude? Hier wird nicht ein Stein auf dem anderen gelassen werden, der nicht abgebrochen werden wird. Das war der ganze Kommentar auf die Bewunderung des Tempels. Aber nicht nur Orte wollten die Menschen schon immer für heilig erklären, auch Personen werden in der Geschichte bis in die Gegenwart für herausragend heilig erklärt. Sie sollten befugt sein, wie Christus zu erscheinen, ja sogar der Gesalbte zu sein. Siehe, der Papst, Stellvertreter Christi auf Erden, wird unfehlbar genannt, das absolute Oberhaupt der Kirche. Und der Vatikan, der sollte ein Abbild des Himmels sein. Alle Pracht und Reichtum fließen heute noch dahin. Was für eine Verführung. Jesus sagt auch, ihr sollt niemand Vater nennen. Matthäus 23, Vers 9. Denn es gibt nur einen Vater, der in den Himmeln ist. Damit ist jetzt klar eigentlich, dass weder Räumlichkeiten noch Personen den Anspruch erheben können, anderen Menschen und Orten gegenüber grundsätzlich in Vorzug zu haben. Das Reich Gottes ist, wie gesagt, mitten unter uns. Jesus sagt es in Lukas 17, 20 und 21, als er von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes, antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Auch wird man nicht sagen, siehe hier oder siehe dort, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Nicht so, dass man es beobachten könnte. Das klingt geheimnisvoll. Woran kann ich es dann eigentlich erkennen? Paulus sagt in 2. Korinther 2, Vers 15, denn wir sind ein Wohlgeruch Christi für Gott unter denen, die errettet werden. Und in Philipper 4, Vers 18 sagt er, ich habe alles erhalten und habe Überfluss, ich habe die Fülle, da ich von Epaphroditus das von euch Gesandte empfangen habe, einen duftenden Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer, das Gott wohlgefällt. So, da halten wir also fest, wir Bürger im Reich Gottes sind ein Wohlgeruch Christi. Und Freigebigkeit und Liebesdienste, wie sie Paulus hier beschreibt, das alles sind duftende Wohlgerüche im Reich Gottes. Das Reich Gottes hat also ein Aroma, einen Duft, den man wahrnehmen kann, wenn man ihn auch nicht sehen kann. Wir können das Reich Gottes zwar nicht orten, aber es drückt sich vielfältig aus und es ist für den, der von Neuem geboren ist, auch wirklich wahrnehmbar. In Johannes 3, Vers 5 steht, du musst von Neuem geboren werden, wenn du das Reich Gottes sehen willst. Wer nicht von Neuem geboren ist, kann es nicht sehen. Das Reich Gottes kann hier in der sichtbaren Welt immer nur etwas gleichen. Es gibt im Sichtbaren eine Menge Dinge und Situationen, mit denen man das Reich Gottes vergleichen kann. Es bleibt unsichtbar, wie auch Gott unsichtbar ist. Wie können wir es trotzdem erkennen? Wie unterscheiden wir es von anderen Fälschungen zum Beispiel? Wie nehmen wir es wahr? Und vor allen Dingen, wie können wir das Reich Gottes erhalten in unserer Mitte? Viele Christen haben in der Vergangenheit schon versucht, das Reich Gottes festzuhalten. Das, was sie zum Beispiel bei einer Erweckung hautnah erlebt haben an Spektakulärem und an Besonderem. Und dann war ja klar, sie wollten es auch beibehalten und ja fast schon konservieren oder verewigen, eine bleibende Sache daraus machen. Und sie sind immer der Versuchung erlegen, es zu einer Institution zu machen. Das, was der Heilige Geist mal spontan gewirkt hat, das möchte der Mensch festhalten. Und paradoxerweise war genau das dann der Moment, wo die Menschen es dann fassen, also wenn sie es fassen wollten, wo es aus ihrem Fokus gewichen ist. Weil ihr Fokus war auf die sichtbaren Auswirkungen, auf die Erscheinungen und auf Formen. Das eigentliche Wesen des Reiches Gottes ist dann aus unserem Blickwinkel verloren, wenn wir auf diese Auswirkungen schauen. Und wenn wir die festhalten wollen. So, wie erklärt denn Jesus das Reich Gottes? Er predigt ja tatsächlich das Evangelium vom Reich Gottes, das Evangelium vom Reich der Himmel oder wie die Übersetzungen das auch nennen. Jesus nennt viele Beispiele, wie das Reich Gottes ist. Viele Gleichnisse hat er dafür gefunden und erzählt und vermittelt den Jüngern damit viele Facetten des Reiches Gottes. Sie sollten wissen, wie es schmeckt, wie es riecht, und wie es erkannt wird. Um mal ein paar Beispiele zu nennen. Das Reich Gottes ist wie ein Sauerteig, Matthäus 13, 33. Das heißt, es breitet sich aus. Das Reich Gottes ist wie ein Sämann, der das Wort Gottes aussät wie Samenkörner, Markus 4, 2 bis 8. Und in diesem Gleichnis lernen wir, dass das Reich Gottes den richtigen Boden braucht. Das Reich Gottes ist wie ein Senfkorn. Das bedeutet, es fängt winzig klein an und trägt aber ein großes Wachstumspotenzial. Ich würde es gerne mit euch lesen aus Markus 4, 30 bis 33. Und Jesus sprach: Wie sollen wir das Reich Gottes vergleichen? Oder in welchem Gleichnis sollen wir es darstellen? Wie ein Senfkorn, das, wenn es auf die Erde gesät wird, kleiner ist als alle Arten von Samen, die auf der Erde sind. Und wenn es gesät ist, geht es auf und wird größer als alle Kräuter und es treibt große Zweige, sodass unter seinem Schatten die Vögel des Himmels nisten können. Und dann heißt es, und in vielen solchen Gleichnissen redete er zu ihnen das Wort, wie sie es zu hören vermochten. So, also das Reich Gottes, habe ich dann mal weitergeguckt, wie wird es noch verglichen, ist auch wie ein Schatz im Acker, Matthäus 13, 44. Oder wie ein Fischnetz, Matthäus 13, 47. Oder wie eine Einladung, Lukas 14. Wie Weizen mit Unkraut, Matthäus 13, Vers 24. Wie ein Hausherr mit seinen bösen Weingärtnern, ein verlorener Sohn, der nach Hause kommt, eine Frau, die sich über eine wiedergefundene Münze freut, wie ein Hirte, der 99 Schafe stehen lässt, um das Fehlende zu finden. So, es gibt ganz viele Facetten vom Reich Gottes und ich finde es sehr spannend, dass Jesus solche Beispiele erzählt, die zumindest damals in diesen Kulturen jeder kannte. Und vielleicht gäbe es heute noch ein paar andere Beispiele. Das Reich Gottes ist wie Freunde, die sich über Teams zusammenfinden und online beten. Und so, es gibt einfach viele Möglichkeiten, wie sich das Reich Gottes äußern kann. Oder jemand, der spielsüchtig war und befreit wird. Das Reich Gottes hat so viele Gesichter, wie es erscheint. Und immer wieder kommen wir an diesen Anfangsvers. Die Herrschaft der Finsternis ist zerbrochen und wir sind errettet aus der Herrschaft der Finsternis. Wir sind gekommen in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Das heißt, wir empfangen seine Liebe. Und das sind die Merkmale vom Reich Gottes. Dass wir erkauft sind durch das Blut Jesu. Ein ganz wichtiges Merkmal ist die Vergebung und dass wir versöhnt sind, dass wir Frieden haben. Als ich damals zu Jesus fand, da beeindruckte mich ganz besonders diese herzliche Gemeinschaft, die diese einfachen Leute, zu denen ich da gestoßen war, durch die ich zum Glauben gekommen war, diese herzliche Gemeinschaft, dieses Füreinander-Dasein, dass man den Geringen genauso geachtet hat wie den, der ja scheinbar besser dastand. Dass man den, der in Not war, nicht übersehen hat, sondern wir gingen also in die Häuser und haben auch gebetet mit Leuten, die gerade zum Glauben gekommen waren, die in dicken Problemen hingen. Oder man teilte alles miteinander. Wir haben tatsächlich ein Stück Apostelgeschichte praktiziert. Wir haben alle unser Eigentum in einen Topf geworfen. Wir hatten alles gemeinsam und keiner nannte etwas seins, so wie es in der Apostelgeschichte beschrieben wird. Auch das war ein Ausdruck von Reich Gottes. Auch wenn das nicht die Form ist, die jeder jetzt so leben muss. Weil als Verwalter kann ich auch Dinge in der Hand haben und sagen, ja, das ist meins, ich verwalte das. Aber eben, es gibt verschiedene Formen. Und es ist wichtig, dass wir dieses Wesen des Reiches Gottes verstehen. Ich habe das Reich Gottes eben damals so kennengelernt. Man nahm sich der Schwachen an, man hatte alles gemeinsam. Was mir geblieben ist, auch von der Erinnerung, ist oft nicht die Praxis. Die hat sich gewandelt, immer wieder neu gewandelt. Aber was mir geblieben ist, ist der Geschmack. Und die Gesinnung, die dahinter steht. Das, was ich da kennengelernt habe an Gesinnung und an Aroma, das ist geblieben. Und das kann ich behalten. Und in den Jahren lernt man auch immer mehr, das zu unterscheiden von diesen Fälschungen, die tatsächlich auch in der ganzen frommen Welt existieren. Diese Fälschungen, wenn irgendwelche biblischen Aussagen umgesetzt werden, aber ohne den Heiligen Geist und ohne die Gesinnung, die das Reich des Sohnes seiner Liebe beinhaltet. Deshalb ist wichtig, dass wir die Gesinnung des Christus kultivieren und nicht irgendwelche Formen von Gebeten, Abläufen oder Orte, an denen wir Gott begegnet waren. Die Gesinnung des Christus, darum geht es. Und ich wünsche jedem von uns, dass wir vor Verwechslungen bewahrt werden, dass wir das Reich Gottes auf vielfältige Weise schmecken und dass wir es erleben dürfen hier in der sichtbaren Welt. Und der Sinn und Zweck davon ist, dass andere Menschen diesen Geruch wahrnehmen und merken, boah, da ist irgendwas anders. Die wohnen auch in ganz normalen Häusern, aber irgendwie, das wirkt alles heilig da drin. Was ist das? Was ist der Grund? Und das wünsche ich uns, dass wir dahin kommen, dass wir in diesem Geist leben und in dieser Gesinnung leben, die des Christus ist. Und dass wir dadurch dann das Reich Gottes ein Stück weit sichtbar machen durch unser persönliches Leben, durch die Vielfalt, die wir darstellen. Jeder von uns hat ein Stückchen davon und hat etwas darzustellen für das Reich Gottes. Preis dem Herrn. Amen. Jesus, ich danke dir, dass du in uns dein Reich hineingesät hast. Du sagst, es ist mitten unter uns und ich preise dich dafür, dass du nicht irgendwelche erlauchten Leute da rausgepickt hast, sondern dass du die Verlorenen, die Törichten vor der Welt, dass du die erwählt hast, die nichts sind und dass du dein Kostbarstes, dein Reich in uns hineingesät hast. Du hast uns einen Schatz gegeben in irdene Gefäße. Und dafür preise ich dich. Danke, Jesus. Danke, dass wir das leben dürfen und dass keiner zu gering ist, dass keiner zu ungebildet ist. Und es kam schon in den Gebeten. Ich danke dir dafür. Danke, dass dein Geist unter uns wirkt und redet. Halleluja. Amen.